Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Between the Laces. Heute ist Henning Lienerz zu Gast, Redakteur bei der Runner's World, Lauftrainer und selbst sehr ambitionierter Trailläufer, der unter anderem schon zweimal den Zugspitz Ultra Trail gefinisht hat. Wir reden heute über Trailrunning-Schuhe, Marktentwicklung, Grip, Dämpfung, Passform, Carbon Racer, Gravel-Laufschuhe und was ein Schuh wirklich auf langen Distanzen leisten muss. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin moin nach Hamburg. Guten Morgen, Henning. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist wunderbar in den Tag gestartet.
Moin Jan. Ja, so werde ich ja gerne begrüßt mit einem Moin Moin. Das klingt für mich als zugezogener Hamburger schon mal sehr vertraut. Freut mich, dass ich hier bei dir im Podcast sein kann.
Ja.
Und freue mich auf die Themen, die wir heute besprechen.
Ja, ich mich auch. Also das Moin Moin habe ich mir trotz meiner dauerhaften Situation in Dresden angeeignet, weil ich es irgendwie den besten Weg finde aus Lockerheit und ja, einen Satz oder die Begrüßung einzuleiten.
Passt irgendwie. Liegt auch an der Elbe, von daher passt doch.
Stimmt, das ist eigentlich der Hauptgrund, ja. Genau, wir wollen heute über Trailrunning-Schuhe sprechen, Henning, aber natürlich, bevor wir da richtig ins Thema reingehen, hast du das Wort. Stell dich vor, du bist sehr aktiv in der Laufszene und wenn ich so überlegt habe, die letzten Tage, auch in vielen, vielen Bereichen eigentlich so aktiv.
Ja, oh, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Also, ich bin primär, würde ich sagen, durch meinen Job bei Runner's World irgendwie in der Laufszene drin. Ich bin dort Redakteur und schreibe über das Laufen. Jetzt inzwischen seit über 10 Jahren habe ich vor kurzem erschreckend festgestellt, dass da auch schon wieder echt viel Zeit vergangen ist. Bin natürlich auch selbst begeisterter Läufer, habe viele Jahre lang die Marathonzeit versucht zu verbessern, war auf der Straße aktiv. Bin jetzt weit entfernt von irgendwie Profi, aber würde mich schon als ambitioniert bezeichnen. Und eigentlich bin ich jetzt seit 2021, 2022 dann doch wieder zurück auf die Trails gekehrt. Laufe da gerne Berge rauf und runter in der Natur, weil mich das einfach in allen Bereichen deutlich mehr begeistert. Und dann bin ich noch Trainer bei Hamburg Running, betreue da eine Gruppe ambitionierter Straßenläuferinnen und Läufer, die von 10 Kilometer bis 100 Kilometer alles laufen, alle Distanzen laufen. Und das ist eine schöne große Gruppe inzwischen. Ich habe angefangen mit 5-6 Leuten, war der selber der schnellste Athlet, wenn man so will. Und inzwischen ist das bei weitem nicht mehr der Fall, was mich sehr, sehr freut, dass ich da viele Leute habe, denen ich dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Also, genau.
Wie lange machst du das mit dem Training als Trainer? Nicht so lang, oder täuscht das wieder? Hat sich überschneidet sich das
wieder? Fünf Jahre vielleicht.
Schon.
Ja, doch. Also es fing halt, wie gesagt, sehr, sehr klein an und wurde jetzt mit der Zeit ein wenig mehr und dadurch, dass jetzt so der harte Kern sind 25 Leute, allgemein in der Gruppe sind so knapp 40, aber wie es dann so ist, das ist für alle natürlich irgendwie ein Hobby, ein Beruf, Berufs-Privatleben steht daneben, sodass das bei manchen mehr, bei manchen weniger ausgeprägt ist mit der Lauferei, aber so 25 ist der harte Kern und das macht verdammt viel Spaß.
Cool, also ihr hört schon, Henning ist überall aktiv, kann vieles mitbringen und natürlich vor allem auch das Thema Laufschuhe über die Runner's World und ich denke auch im eigenen Einsatz natürlich steht da auch sehr im Fokus. Lustig, was mir gerade noch einfällt, wenn man angerissen hast, Marathon PB, wo ich meine erste PB gelaufen bin, also nicht erste, aber die Sub 3, die erste, haben wir uns gesehen in Berlin. Stand so an der Strecke und meinte so, yo, Jan, zieh durch. Ich so, okay. So Kilometer 39 war es, glaube ich, so im Regen durch Berlin. Bevor es dann auf die letzte Gerade ging, da ist ja immer sehr viel Platz und dann auch in dieser Pace-Region, wo ich unterwegs war, war nicht mehr so viel auf der Strecke gerade los. Das war dann nochmal sehr motivierend. Das fiel mir jetzt die Tage auch nochmal ein.
Das war uns das so. Das?
Boah, bestimmt 5-6 Jahre her.
Okay.
Also, ja. Also, wir sind uns schon oft begegnet bei Laufevents und auch so random. Einmal in der U-Bahn in Berlin, so spontan noch und haben uns aber natürlich dann auch vor allem beim Zutsch schon ein, zwei Mal, glaube ich, auch gesehen.
Das stimmt auch, ja.
Ja, eigentlich auch ganz lustig, dass man sich dann außerhalb dieser Bubble, wo es ja dann meistens auch um Laufschuhe geht, wo man dann doch mal sich trifft, aber auf Events, sich dann doch bei den Events sieht und dann aber auch nicht immer an diesen passenden Spots, wie so auf der Expo oder so, sondern einfach so random, so mittendrin. Das ist dann immer eigentlich auch ganz lustig, ja. Genau, jetzt werf nochmal eine PB raus auf dem Marathon. Was hat es denn bei dir bisher gereicht, um dich noch ein bisschen einordnen zu können?
Ja, also meine Marathon-Bestzeit ist von, ich glaube, 2019 Amsterdam-Marathon, eine 2:43, ich weiß es nicht genau, irgendwie so in dem Ballpark. Und genau, ich wollte dann in den Jahren darauf, 2019, 2020, kam ja Corona, 2021 da noch Gas geben auf der Straße im Marathon, habe da auch sehr hart trainiert, hatte eine coole Trainingsgruppe, hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Trainer und eine Trainingsgruppe und war da dann deutlich schneller, aber habe es im Marathon nicht umsetzen können, weil dann ein Ermüdungsbruch dazwischen kam. Und dieser Ermüdungsbruch hat dann bei mir dazu geführt, dass ich das Ganze nochmal so hinterfragt habe, was ich da eigentlich auf der Straße zu suchen habe, wenn ich doch eigentlich Trail laufen will.
Ja, ja. Ja, nochmal ein perfekter Übergang. Ja, was bist du denn schon so eben auf den Trails gelaufen? Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir schon über den Zut gesprochen haben, ein paar Hunderter, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wo würdest du dich denn so einordnen? Was ist denn so deine Favoritendistanz und wo siehst du dich eigentlich dann idealerweise?
Ja, also ich laufe sehr wenige Rennen in der Tat, also im Jahr so 2, 3, je nachdem. Vielleicht nochmal irgendwo ein 10er, einfach so als zum Spaß auf der Straße. Kann auch mal ein Halbmarathon sein. Aber genau, meine Hauptdistanz, würde ich sagen, sind so 100 Kilometer auf dem Trail in den Bergen. Das finde ich ganz cool. Da habe ich den Zugspitz Ultra Trail schon 2-mal gefinisht, genau. Ich bin beim Swiss Alpine mitgelaufen. Oh nee, wie heißt denn der? Der heißt anders. Egal. Genau, es sind so 500-600er, die ich gemacht habe. Also es sind jetzt gar nicht so ganz krass viele, weil ich halt einfach nicht so viele Rennen laufe. Ich bereite mich gerne sehr gezielt auf meine Rennhighlights vor und genau, versuche dann mein Bestmögliches da abzuliefern. Mein erstes Trailrennen war tatsächlich der Transalpine Run. 20, ich glaube 15. Also ich habe direkt mit so einem 8-Etappen-Rennen angefangen. Hatte vorher gar keine Ahnung, das war so mein Einstieg in die Trail-Off-Szene. Genauso sollte man es machen.
Ja, ich war, mein erstes größeres Event neben den lokalen, kleineren Dorfläufen war auch so vor 10 Jahren, glaube ich, war ich erstmal beim Zut. Und das war noch ganz anders. Und ja, ich glaube, da habe ich auch einen passenden Übergang, weil damals war die Szene da unten noch sehr geprägt, weil man guckt auf die Schuhe und Textilien, auf jeden Fall natürlich Salomon. Es war Speedcross-Time. Wir hatten die Salomon-Kompressionstextilien, dieses Skelett, was heute, glaube ich, gar nicht mehr im Sortiment ist, so in der Form, so markant.
Zum Glück.
Zum Glück, ja. Ich hatte davon auch eine 2-in-1-Hose, die war eigentlich top. Aber aber es war eine spezielle Welt damals noch, auch was mir noch in den Augen so schwebt, so ein bisschen Dynafit auf jeden Fall, sehr aktiv, auch damals schon.
Mit diesen zweifarbigen Schuhen, ne?
Ja, genau. Ja. Und ja, aber so Technologie in Sachen Rucksäcke und so weiter, ja, war damals auch noch nicht extrem ausentwickelt, sage ich jetzt mal, wie wir es heute bekommen, ne?
Also, waren halt Rucksäcke, ne?
Ja, also ich weiß noch, bei dem Lauf vor mir einen, der ist im Nike Free gelaufen, aber nicht in der Performance-Kollektion, sondern da gab es so Lifestyle-Varianten mit Wildleder-Einsatz und so einen sehr lässigen Deuter-Rucksack hat er auch aufgehabt. Also aber er hat es geschafft, ich bin damals die 35, 36 gelaufen, Kilometer, also hat auch damals gefinisht, aber das ist natürlich gar kein Vergleich mehr mit heute, oder? Wie siehst du das? Ist schon eine krasse Entwicklung, was so stattgefunden hat, gerade im Trail-Running-Segment, sei es Schuhe, sei es Textilien und natürlich auch Ausrüstung.
Ja, es hat sich halt deutlich spezialisiert, ne? Also es gibt jetzt wirklich die passende Ausrüstung zu den passenden Anforderungen. Früher gab es Salomon und dann gab es ganz, ganz lange nichts im Trailrun-Bereich. Also da hatten die, glaube ich, ja wirklich einen Marktanteil, wenn man sich jetzt mal an den Leuten auf die Füße geschaut hat, von 75-80%, also genaue Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber es hatten alle Salomon am Fuß. Und genau, dann ist man halt mit dem gelaufen, was man so hatte. Und das war dann im Zweifel ein Wanderrucksack oder ein Bike-Rucksack. Und heute gibt es halt keine Rucksäcke mehr, sondern wir sprechen ja von Laufwesten, weil sie eher Kleidungsstücke als Rucksäcke sind. Und alles ist technologischer geworden, die Passform ist besser, Komfort ist besser, Funktionalität ist besser. Ne? Wenn man heutige Membranregenjacken sich anschaut, das ist schon alles deutlich besser geworden. Und es gibt einfach viel mehr Marken, die auf den Markt gekommen sind.
Ja.
Der Trend ist ja einfach da.
Ja.
Die ganzen Rennen sind ausverkauft, können sich nicht retten vor Leuten, die Trail laufen wollen. Teilweise sind da ja auch Leute dabei, die gerade mit dem Laufen anfangen und dann die ganzen Bilder von den Trailrennen sehen und dabei sein möchten. Und ja, das führt natürlich dazu, dass immer mehr Leute auf den Markt, auf den Trailmarkt strömen und dann auch Marken sagen, okay, da sind viele Leute, die Trail laufen, da wollen wir auch unseren Kuchen, unseren Stück vom Kuchen, abbekommen. Und ja, so groß ist die Auswahl inzwischen, dass man eigentlich den Überblick verliert.
Ja, ist extrem schwierig geworden. Also, wenn ich damals auch zurückdenke, gerade wenn wir über Salomon sprechen, gab halt, sagen wir mal grob gesagt, vier Modelle. Es gab die zwei Ansätze für eher Wanderschuhe. Dann gab es dann einen extremen Schuh von Kilian. Und dann gab es dann einen für den Normalo, der dann doch noch ein bisschen Richtung Trailrunning ging und nicht so fürs Wandern ausgelegt war, ne? Ja.
Ja, und der Kilian-Schuh, wie hieß er nochmal? S-Lab
Sense.
Sense Pro?
Ultra, oder? Sense Ultra?
Ja, der war ja
Oder, ja.
flach direkt, der hatte kaum Außensohle. Dann gab es noch eine SG-Variante, die hatte ein bisschen mehr Außensohle.
Ja.
Aber mit der flachen Variante, weiß ich noch ganz genau, ist Florian Reichert damals ein 10.000-Meter-Rennen auf der Bahn gelaufen und gefühlt 2 Wochen später dann halt ein Ultra-Trail gelaufen. Im selben Schuh. Also,
Crazy. Ja.
nicht, also es ist total
Ja.
verrückt. Also und da hat sich einiges getan. Also die Schuhe von damals sind auf jeden Fall nicht mehr die Modelle, die man heute
Ja.
im Handel
Ja.
findet.
Ich, mit der SG-Variante bin ich auch ein paar Jahre später, ich glaube, den 80er gelaufen oder 70er, beim Zut, den es damals zu dem Zeitpunkt gab. Und ich würde den heutzutage wahrscheinlich nicht mehr anziehen.
Ja, und wenn, dann würdest du sagen, oh, das ist ein guter Schuh für kürzere Rennen, so, ne? Weil er einfach
Ja,
sehr flach, sehr direkt, kaum Dämpfung
ja.
hatte. Auch sehr eng geschnitten, ne? Also die Passform war ja wie so ein Bahnschuh, sage ich mal, wie so ein Spike
Ja.
für die Bahn, ne? Einfach super eng, gar kein Platz für die Zehen. Also Komfort stand da nicht im Fokus.
Ja. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hab mir auch so ein paar Notizen gemacht. Was hat sich denn so verändert? Und ich finde so, vor allem diese Steifigkeit ist weggegangen bei Schuhen. Also gerade Mittelsohle ist nicht mehr so, boah, phasenweise bretthart. Und vor allem auch das Obermaterial, da sind so große Schritte passiert, ist dünner geworden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch so ein Matrix Upper anschaut, ist unglaublich, wie dünn und robust das ist. Und trotz dieser Robustheit, der hat dennoch ein gewisses Tragekomfort halt auch versprüht, ne?
Ja, total. Also der größte Trend für mich bei den Trailschuhen ist aber eigentlich derselbe wie auf der Straße.
Ja.
Und das ist das Thema Dämpfung. Also die Schuhe sind einfach dicker geworden, höher geworden. Angefangen hat damit natürlich Hoka wie auf der Straße auch. Und durch die moderneren Mittelsohlenmaterialien ist es einfach auch im Trail angekommen. Du hast halt heute Schuhe, die sind 35, 40, 45 mm hoch. Damit hätte man sich früher nicht auf den Trail getraut. Da galt immer so das Credo, möglichst flach, möglichst direkt. Man möchte was vom Boden fühlen. Und das ist heute ja komplett umgekehrt. Also heute spürt man im Grunde, wenn man so einen modernen Trailschuh anhat, nichts mehr vom Boden. Man kann über alles drüber laufen. Man hat halt sehr viel Dämpfung, sehr viel Komfort dadurch natürlich auch. Es schont die Muskulatur, und es ist für viele, glaube ich, das deutlich bessere Laufgefühl.
Ja, gehe ich mit, aber ist ja auch nicht so, dass ja alles weggegangen ist, ne, in Sachen Bodenfeedback. Ich finde es schon erstaunlich, wie dann doch Modelle das noch liefern, obwohl sie im Bereich 35, 40 mm sind, ne? Das ist ja auch da auch noch ganz beachtlich so in der Entwicklung. Und ja, ganz passend dazu, ich habe gestern noch ein Video geschnitten und habe den Hoka Mafate X mit reingenommen als Referenz. Und dann bin ich durch die Specs gegangen und dann so, ah ja, 47 mm in der Ferse, wenn ich mich nicht
Krass.
vertippt habe. Und
Ja.
das ist schon eine Ansage, ne? Also fürs Gelände auch und
Das ist viel Material, ne? Also ich hatte auch früher immer die Theorie im Kopf, flache Schuhe auf dem Trail sind einfach auch sicherer beim Umknicken, ne? Wenn man halt einen hohen Schuh anhat und man knickt um, hat man natürlich einen ganz anderen Winkel, eine ganz andere Hebelwirkung.
Ja.
Stimmt wahrscheinlich auch in der Theorie, aber heute sind die Schuhe einfach so gestaltet, dass sie dann trotzdem stabil sein können, obwohl sie so hoch sind. Wir kommen ja später auch zu unseren aktuellen Lieblingsmodellen. Und da ist auch ein Modell dabei, was einfach super hoch gebaut ist, optisch. Aber wenn man dann den Schuh anhat, merkt man auch, man steht eigentlich in der Mittelsohle. Ne, das ist natürlich auch oft der Fall, dass die Schuhe heute so wirken, als seien sie sehr hoch, sind sie aber gar nicht, weil man dann gerade im Trailbereich dann irgendwie in der Mittelsohle steht und dadurch dann rechts und links von der Ferse sich so ein bisschen die Stabilität schafft.
Ja, ich finde es auch da ganz beachtlich, wenn wir dann auch über Materialien sprechen. Ich könnte mir ein Modell direkt mit reinbringen von Adidas, der Craig Speed Ultra 2. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Modell ist, auf was du auch abgezielt hast, aber da finde ich jetzt da finde ich bei der zweiten Version extrem spannend, dass sie die Mittelsohle einfach weicher geschäumt haben. Und dadurch bekommt der Schuh trotzdem, es ist eigentlich der identische Aufbau wie beim Vorgänger, Form. Also wenn man das sieht, denkt man, okay, gleiche Mittelsohle, aber man sinkt ein bisschen mehr in den Schuh rein und steht so viel stabiler drin. Und das ist dann schon echt krass. Also das sind solche Kleinigkeiten, eigentlich auf dem Papier so viel ausmachen kann. Ne?
Die erste Version von dem Schuh war bei mir, da hatte ich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu. Ich fand den großartig, wenn das Geländer einfach war, wenn es nach vorne ging, wenn man so einen gleichförmigen Schritt hatte, dann war es quasi wie ein Carbon-Wettkampfschuh auf der Straße. Rollte einfach sehr zügig ab, gab einem viel Reaktivität zurück. Aber im technischen Gelände fühlte ich mich damit einfach nicht wohl. So dieses sehr minimalistische Obermaterial und dann einfach die fehlende Stabilität, vor allen Dingen im Fersenbereich. Ja. Und es gibt ja dieses berühmte Bildvideo von Petter Engdahl, wie er in dem Schuh auch umknickt, einfach mal das Sprunggelenk komplett um 90 Grad. Da hatten schon viele Profis mit zu kämpfen. Also ich hatte auch mit vielen Adidas Terex Athletinnen und Athleten zu tun, die meinten, boah, bei dem Schuh so richtig geil für Ultra-Trails finden sie den jetzt nicht. Sie lieben den Schuh, wenn es geradeaus geht und schnell ist, aber man muss den schon laufen können. Und das war auch so ein bisschen mein Eindruck von dem Schuh. Und ich glaube, da gebe ich dir recht, die neue Version ist da ein bisschen stabiler, ein bisschen laufbarer gelungen.
Ich glaube, ich habe das Thema dann für später nochmal aufgeschrieben, super Schuhe. Deswegen muss ich dich jetzt kurz bremsen, dass wir noch im ersten Themenblock drin bleiben, weil das kann man aktuell, glaube ich, auf viele Schuhe beziehen aus diesem Bereich. Das heißt, wo sind sie laufbar und wo nicht? Und da muss man euch oft differenzieren, was ist das Marketing und was funktioniert am Ende dann doch für den Normalo, also wie wir halt unterwegs sind. Deswegen habe ich noch so ein, zwei Punkte, wenn wir uns den Markt nochmal im Gesamten anschauen. Wo siehst du denn aktuell die Marken, die Standards setzen, die größten Trends geben? Wir haben Salomon erwähnt, die seit Jahren ein großer Player sind. Hoka ist auch vor vielen Jahren auf dem Markt gestürmt und ist auch da nicht mehr wegzudenken im Trailrunning. Also gerade wenn man sich, ein Speedgoat anschaut, das ist ein Schuh, den würde ich mir eigentlich immer an den Fuß schnüren, auch frisch aus der Box und würde auf die Trails gehen, ohne irgendwelche Bedenken.
Ehrlich? Ja. Ist bei mir komplett anders. Ich finde, den Speedgoat ist der beschissenste Schuh, den es gibt. passt für mich einfach gar nicht. Ja, okay. Ich habe jetzt die neue Version, das ist die 7er, ne?
Ja, ja.
Habe ich tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal angehabt und fällt viel zu klein aus, ist viel zu schmal vorne. Ich habe jetzt eine Version, die ist zwei Nummern zu groß und nach vorne ist er jetzt zu groß, aber er ist in der Breite okay und ich habe schmale Füße. Also irgendwie finde ich die Passform da nicht gelungen. Ich gebe dir recht, die Mittelsohle ist super, ist komfortabel und bringt einem irgendwie so ein bisschen Push nach vorne auch und die Außensohle ist natürlich tipptopp, aber ist jetzt kein Schuh, wo ich sage, boah, den feiere ich total, habe ich auch noch nie getan. Aber so unterschiedlich sind halt auch die Bedürfnisse, Anforderungen und Eindrücke. Wen ich jetzt wirklich nicht vergessen würde bei dem Thema, welche Marken setzen so die Maßstäbe, ist halt, wo wir eben schon gesprochen haben, Adidas Terex für mich auch The North Face.
Also
die haben ja letztlich 2021, ich weiß es nicht mehr genau, den ersten Carbon-Trail-Schuh auf den Markt gebracht, den Vectiv, Flight Vectiv, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Und diese Vectiv-Serie ist bis heute, jedes Jahr kommt ein neues Modell, was halt noch mal besser ist. Und die neueste Version hat auch gar nichts mehr rein optisch und technologisch mit der ersten Version zu tun. Und da habe ich schon das Gefühl, dass der North Face da gerade auch ziemlich viel Gas gibt. Und ich habe auch mal mit Ida-Sophie Hegemann gesprochen, die auch der North Face-Athletin ist und die so ein bisschen darüber plauderte, wie sie denn bei der Entwicklung eingebunden ist und dass sie sich da mit den Schuhentwicklern quasi auch so Prototypen selber zusammenstellen kann, also ihre Anforderungen durchgibt. Und das finde ich schon ganz spannend. Und ich glaube, durch sowas kommen dann auch halt neue Entwicklungen, ne? Dass da die Top-Athleten sagen, das und das sind meine Anforderungen, baut mir mal so einen Schuh, der in die Richtung geht. Und dann kommt das vor und zurück und irgendwann hat man ein Modell, was auf die Straße bzw. auf die Trails kommt.
Ja. Bei der Nordfest-Entwicklung finde ich auch sehr beachtlich. Also, wenn du den ersten Schuh noch ansprichst, der, ja, der war funktionell jetzt nicht wirklich der Burner. Also, der war knüppelhart.
Ja.
Das Upper war auch, habe ich mir auch oft drin verloren. Ich habe ja auch eher einen schmaleren Fuß. Und das ist schon dann krass, wie schnell dann doch eine Entwicklung stattfinden kann zu den Modellen, wo sie halt jetzt sind. In so 3, 4 Jahren mit, wow, mit vielen großen Schritten und wo du dann echt angekommen bist, dann wirklich im Performance-Bereich auch, ne? Wo die Schuhe dann, aber auch für die Normalos wie uns halt auch gut funktionieren. Also, es ist schon, ja, ist ja ganz spannend. Ich würde vielleicht noch Altra mit reinnehmen, vor
Oh.
allem aus Fokus Philosophie, wenig Sprengung, primär 0 mm und irgendwie auch vor allem nochmal so ein bisschen als Gegenpol zur Extrementwicklung in Sachen Mittelsohlenausbau. Also, wir haben Olympus gibt es auch, der hat auch eine hohe Bauweise, aber man merkt schon, es ist alles noch ein bisschen straffer aufgebaut, noch schon ein bisschen klassisch.
Das
Ja.
stimmt.
Und dann, ich glaube, Altra ist auch ein ganz guter Punkt. Ich finde immer das Thema wichtig, so auch diese Unterschiede eigentlich ganz spannend zwischen Amerika und Europa, wie so die Schuhe gebaut werden. Ich glaube so, also grundlegend konnte man früher so Passformen schon ableiten. Da konnte man natürlich auch den asiatischen Markt mit dazu nehmen. Aber ich finde vor allem so in Sachen Grip ist so, habe ich immer das Gefühl, dass die Amerikaner nicht so richtig wissen, wie man in Europa unterwegs ist, phasenweise. Wird zwar besser, aber ja, wenn ich so an die ersten Nike Trail Schuhe denke, da war der Grip nicht immer optimal, gerade also in den Alpen oder in anderen Gegenden, ne?
Wobei, wenn du das Thema ansprichst, Grip, dann müssen wir auch über Salomon und ich glaube Kontergrip sprechen, weil die Kontergrip-Außensohle von Salomon ist, sobald es nass wird, auch einfach eine absolute Katastrophe.
Ja, findest du so schlimm? Ich finde die eigentlich immer ganz solide. Ja.
Also abgesehen vom Profil ist es wirklich die Gummimischung, mit der ich auf Stein und Wurzeln mich nie wohl gefühlt habe. Also da hatte ich nie ein
Okay.
sicheres Laufgefühl. Da fand ich halt so eine Vibram-Außensohle deutlich, deutlich besser. Aber es stimmt schon, die amerikanischen Trails sind natürlich auch andere, ne? Und wenn du dann Schuhe aus Amerika hast, die von amerikanischen Profis mitentwickelt wurde und die für, ich sag jetzt mal, für den amerikanischen Markt entwickelt wurden, dann hast du natürlich andere Anforderungen, ne? Also man spricht ja immer auch vom California Carpet, also einfach diese sandigen, trockenen Single Trails, die sind wunderbar zu laufen. Da kannst du halt auch mit dem Straßenschuh laufen. Und da muss ich immer an Jim Wormsley denken, der bei seinem ersten Western States Auftritt einfach einen Adidas Boston trug.
Ja.
Also gar keinen Trailschuh, ne? Und der kam damit klar und es funktionierte.
Ja, das ist natürlich oft ein Thema, wo man durch diese ganzen vielen Modelle kann man schon viel übermaterialisieren, ne? Also ich weiß auch noch, bei meinem ersten Sachsen-Trail auch einer gewonnen in Boston. Der da ist da durch den Wald mit den Boston durchgeheizt. Also war
Also
jetzt
das beste
nicht
Mal.
der, auch nicht der anspruchsvollste Untergrund und aber gut, er war einfach schnell. Ja.
Eben, das beste Material hilft dir halt nicht, wenn du nicht fit bist. Und Fitness, ja, schlägt dann oft halt doch die Technologie. Und wenn beides zusammenkommt, Fitness und Technologie und Laufkönnen, dann wird es dann halt nochmal richtig schneller. Je nach Untergrund hätte der Kollege sich dann wahrscheinlich auch in einem anderen Schuh als dem Boston wohler gefühlt, sicherer gefühlt.
Ja. Aber ist auch schon ein paar Jahre her, da gab es jetzt auch nicht diese, sag mal, einen passenden Boston-Ableger im Trailrunning. Und da war der Boston auch noch ein anderer Boston, als es ja jetzt aktuell ist. Das ist ja auch noch ein Punkt. Ja. Genau. Wie findest du denn so die Kategorie der Gravel-Laufschuhe? Hast du dazu eine Meinung? Findest du es das wichtig, dass es das gibt? Und vor allem, ja, muss es so groß sein?
Also es ist ja gerade schon so ein Marketing-Sprech, auf jeden Fall die Kategorie, aber die Modelle an sich machen natürlich durchaus Sinn.
Ja,
Wenn du viel auf Feldwegen läufst, auf Waldwegen läufst, wo du auch mal matschigen Untergrund hast, macht es natürlich einen Sinn, einen Schuh zu tragen, der eine Außensohle hat mit einem Profil. Und viele Straßenschuhe haben halt heute gar keine Außensohle mehr oder halt nur noch so kleine Patches, um sie zu schützen. Und da finde ich, machen Gravel-Schuhe Sinn. Ob man sie dann Gravel-Schuhe nennt oder Hybrid-Trail-Schuhe, wie wir es bei Runner's World seit Jahren schon machen, sei dann mal dahingestellt. Aber einfach einen Schuh zu haben, der sich angenehm läuft, mit einer guten, gut dämpfenden, reaktiven Mittelsohle und dann halt eine Außensohle, die Grip hat, Grip bietet, ist natürlich total sinnvoll. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum man sagt, das ist scheiße oder braucht man nicht. Es ist so ein bisschen wie auch der namensgebende Trend aus dem Fahrradbereich. Ne? Also früher gab es Mountainbikes und Rennräder und dann kamen irgendwann die Gravelbikes und alle haben sich gedacht, hä, wer braucht das? Und wenn man sich jetzt mal umschaut, ich glaube, fast jeder fährt Gravelbike und ich würde mal behaupten, letztes Jahr wurden mehr Gravelbikes verkauft als Rennräder, weil es natürlich auch diese Möglichkeit bietet, von der Straße über die Felder in die Wälder zu fahren und trotzdem irgendwie zügig voranzukommen. Und das ist dann mit Gravel-Schuhen letztlich genauso.
Ja, nee, also die Wichtigkeit sehe ich auf jeden Fall auch. Ich finde es von Salomon her stark, gutes Marketing gemacht, diesen Begriff zu implementieren, weil es ja eigentlich das auch vor vielen Jahren eigentlich schon mal so eine Kategorie gab von Salomon, die eigentlich genau das Gleiche gemacht hat. Ich glaube, City Trail hieß da die Ausrichtung. Aber nee, für mich waren es immer die klassischen Door-to-Trail-Schuhe eigentlich, meine Kategorie. Und ja, aber so ist, glaube ich, hat das eine sehr eine gute Geschwindigkeit aufgenommen, dass der Begriff wirklich so krass implementiert ist und jeder nimmt ihn so an. Ja, kennen wir ja vom Fahrradfahren und ist dann auch ganz einfach. Ja.
Ich habe jetzt neulich den Salomon Aeroglide 4 Gravel zum ersten Mal getragen und den zum Beispiel finde ich super. Also der hat bietet einfach so eine Bandbreite. Du kannst mit dem in der Stadt laufen, du kannst mit dem durch Parks laufen. Letzte Woche bin ich damit im Wald gelaufen, wo es auch ein bisschen matschig war.
War bei uns das Feedback auch eigentlich sehr gut. Ich habe ihn leider nicht bekommen, meiner Größe, aber die bei uns getestet haben, waren auch sehr angetan. Habe aber auch letztes Jahr gemerkt, mit einem anderen Gravel-Modell, den ich dann wirklich mal auf einem recht rasanten Downhill eingesetzt habe, mit viel Stein und so, ja, das ist es dann wirklich nicht. Da merkt man dann wirklich, da kommt die Schuhe an deine Grenzen, da hast du wirklich einen extremen Durchschlag und da merkst du wirklich dann die Verwandtschaft mehr zur Straße, für den Straßenlauf.
Ja. Genau, sie sind halt nicht für Trails geeignet. Ne? Sobald es halt wurzelig und steinig wird, ist dann das Obermaterial auch einfach, bietet ja gar keinen Schutz, weil es einfach super dünn und atmungsaktiv und eben auf Komfort ausgelegt ist und nicht auf Schutz. Und aber das sind ja auch nicht, ist ja auch nicht der Einsatzzweck, wo man dann den nutzen sollte, sondern ich denke da wirklich an so diese Waldautobahnen, Feldwege, wo der Untergrund, sage ich mal, relativ smooth ist und jetzt eigentlich vor große Herausforderungen stellt.
Ja. Und Vorteil ist natürlich vor allem, ich bekomme dann nochmal einen relativ leichten Schuh an dem Fuß und habe jetzt nicht so einen Klotz, obwohl ja viele Trail-Schuhe auch nicht jetzt mal so schwer sind, aber in puncto Overlays oder übertriebene Außensohle, das ist ja alles was auch ein gewisses Gewicht mitbringt, das wird da natürlich da weggelassen, entsprechend auch ein bisschen leichter am Fuß.
Ja.
Genau, wenn ich dir jetzt eine ganz böse Frage stelle, wo du innerhalb von zwei Sätzen antworten musst, bin gespannt, was rauskommt. Wie finde ich den passenden Trailrunning-Schuh? Eine Frage, die bestimmt dir auch schon mal öfters gestellt wurde. Kannst du das schnell beantworten?
Ja, es ist relativ einfach. Also das Wichtigste ist immer, die Anforderungen zu klären, welche man oder welche der Schuh erfüllen muss. Also brauche ich einen Schuh, mit dem ich ab und an mal im Wald laufe, oder brauche ich einen Schuh, mit dem ich wirklich im Gelände steil Berge rauf und runter laufe, wo es Geröll hat, wo es steinig und wurzelig ist, wo im Zweifel auch tiefer Matsch ist. Und dann auch, laufe ich lange Distanzen oder kurze Distanzen, was ist mir wichtig? Ist mir Komfort wichtig oder ist es dann doch eher ein flaches, direkteres Laufgefühl? Also, dass man da einfach mal so sich aufschreibt, was für Bedürfnisse hat man an einen Schuh, welche Punkte soll er erfüllen Und dann hat man zumindest so ein Grundgerüst, wo man dann die etwaigen Schuhe mal so kontrollieren kann. Erfüllen Sie das nicht? Für mich persönlich der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall immer Komfort. Also das sowohl auf der Straße als auch im Gelände, wenn ein Schuh nicht komfortabel ist, macht er keinen Spaß. Ich möchte einen Schuh anziehen, mich wohlfühlen und wenn er sich dann auch noch gut läuft und keine Druckstellen verursacht, dann ist es schon mal ein ganz gutes Zeichen.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also man kann so sagen, die klassischen Anforderungen vom Straßenschuh sollte man auf jeden Fall mit aufnehmen und dann wirklich gucken, wo ist man unterwegs. Und ich glaube auch da ist, glaube ich, ganz wichtig, ein bisschen ehrlich mit sich sein. Also ich kenne es früher vom, als ich noch im Runners Point gearbeitet habe, wenn jemand einen Trailrunning-Schuh gesucht hat und dann mal nachgefragt hat, wo man wirklich unterwegs ist und das war dann irgendwie im Park. Gut, jetzt wäre es einfacher, dann kriegst du einen Gravel-Schuh am Fuß, aber früher hat man dann gesagt, ja, brauchst jetzt vielleicht jetzt nicht einen Trabuku, der hier auf das Alpine ausgelegt ist, sondern vielleicht reicht der Cumulus auch noch aus. Genau, ich glaube,
Ja, auf jeden Fall, genau.
das ist auch ein wichtiger Punkt, da wirklich auch klar zu überlegen, wo ist man unterwegs und wie viel braucht man denn? Wie findest du das sonst so aktuell? Wie willst du dich durchnavigieren durch dieses große Feld an Trailschuhen? Hast du irgendeinen Ansatz? Es
Ja, ich bin
ist
natürlich
gar
in der
nicht.
privilegierten Situation, dass
Ja.
wir in der Redaktion die Schuhe von den Herstellern
Ja,
haben.
ja.
Und ich ja pro Jahr bestimmt 20, 30 Trailschuhe teste und das auch schon seit Jahren tue. Und da fällt es mir dann natürlich leicht, einfach einen Schuh anzuziehen, zu merken, okay, der funktioniert nicht, der ist zu weit, der ist zu eng, der ist mir zu instabil, der ist mir zu hart, was auch immer. Wenn ich jetzt in den Laden gehen würde, würde ich tatsächlich genau, was ich vorhin meinte, so mein Anforderungsprofil einmal mir überlegen. Und wenn ich jetzt nicht die absolute Ahnung habe, das dem Verkäufer, der Verkäuferin mitteilen und hoffen, dass da was zurückkommt. Ich glaube, es gibt Läden, die sind auch gut aufgestellt, was ihre Expertise für den Trail-Laufbereich angeht. Und dass man da dann was Gutes zurückbekommt an Informationen. Natürlich auch im Internet kann man sich orientieren. Wir haben ja auch bei uns Laufschuhtests, ihr macht Laufschuhtests, dass man einfach mal schaut, okay, welche Schuhe bieten was und da dann auch ehrlich ist. Also man braucht da dann nicht unbedingt das Carbon-Modell, wenn man einfach einen Schuh für einen langen Traillauf sucht im alpinen Gelände, sondern da müssen im Zweifel andere Anforderungen erfüllt sein. Aber letztlich ist es halt schwierig, weil wie auch bei Straßenschuhen. Man muss den Schuh anziehen, probieren und erst dann hat man so einen richtigen Eindruck. Also aus der Praxis kann ich sagen, ich habe viele Schuhe schon am Fuß gehabt, wo ich so dachte, das Marketingblatt las ich sehr gut und optisch gefällt er mir auch, aber sobald ich reingeschlüpft bin, war es dann irgendwie doch nicht das, was ich erwartet habe. Und das sagt dann gar nichts über den Schuh an sich aus, sondern für andere mag der total gut passen und funktionieren, aber für mich individuell halt nicht. Und deswegen würde ich raten, so gerade Trailschuhe vielleicht eher im stationären Handel als online zu kaufen auch. Weil dieses Anprobieren ist, glaube ich, wichtig.
Ja, auf jeden Fall, weil ich sehe, finde auch da, wenn man vergleicht, man hat ja bei unter uns Läufer, Läuferinnen viele Gewohnheitskäufer, würde ich sagen. Einmal das Modell, dann immer das Modell. Da finde ich, da ist der Trailrunning-Markt aktuell dann noch wesentlich dynamischer zwischen den Produktupdates phasenweise. Also es gibt so Klassiker, was wir darüber gesprochen haben, sei es in Speedgoat, sei es, um nochmal einen anderen Namen reinzubringen, von Saucony im Peregrine oder so Modelle oder von Salomon Ultra Glide, die haben sich jetzt, so, würde ich sagen, so ein bisschen gelevelt. Da weiß man schon, was man bekommt, auch mit einem Update. Kann es aber auch nochmal in eine andere Richtung gehen bei ein, zwei Modellen, aber da kann man in der Regel zum Nachfolger greifen. Aber sonst ist durch diese vielen Bewegungen, Entwicklungen, ja, muss man sich auch wirklich ein bisschen durchtesten, um Gefühl zu bekommen. Und ich glaube auch, man ist auch trotz dieser großen Auswahl und vor allem dieser extremen Entwicklungsstufe, wo wir jetzt schon angekommen sind, nicht sicher vor Fehlkäufen. Also das passiert im Besten. Also ich habe auch vor vielen Jahren nochmal für einen Zutten Schuh gekauft und der hat jetzt hier in Dresdner Umgebung gut funktioniert, auf 30 Kilometer im Gelände mit viel hoch und ab. Aber dann am Am Wettkampftag war der Schuh mir dann doch ein Stück zu breit geschnitten. Und das tut halt richtig weh im Alpingelände, wenn du dann nach links und rechts schießt. Und ich habe mich dann einfach nur noch gefreut, dann bei der Hälfte den Schuh zu wechseln. Das war dann ein extremer Reinfall. Der hat sich seitdem auch nie wieder bewegt aus dem Schuhschrank. Ja.
Das ist halt genau das Problem. Ne? Auf der Straße hast du eine gleichförmige Bewegung. Da bewegt sich der Fuß im Schuh nicht wirklich viel. Und auf dem Trail bist du nicht nur länger unterwegs, sondern läufst bergauf, läufst bergab, hast irgendwie einen Weg, der zur Seite wegneigt, und der Fuß bewegt sich viel, viel mehr. Und das kann natürlich dann zu Problemen führen, gerade wenn die Distanzen länger werden, ne, wenn man dann einfach sehr viel Zeit schon in dem Schuh verbracht hat, wenn sich der Schuh oder der Fuß dann auch noch weitet, dann können auf einmal Probleme auftreten, die man beim Laufen im Training 20 Kilometer, 30 Kilometer lang gar nicht hatte. Da habe ich auch schon erlebt. Ein Schuh, der super funktioniert hat, und dann bin ich dann wirklich langen Lauf damit gelaufen, dann merkte ich auf einmal, scheiße, führt zu einer Druckstelle am Spann und ist dann doch nichts für mich. Das ist einfach so, und das sind Probleme, die auf der Straße nicht so verbreitet sind wie auf dem Trail. Da sind, da kann das dann doch mal auftreten.
Wie viel Wert setzt du so auf diese Punkte, die, finde ich, auch für Straßenlaufschuhe immer für viele sehr relevant sind, Gewicht, Sprengung. Ich muss sagen, im Gelände gucke ich noch weniger drauf als bei Straßenlaufschuhen. Ich bin ja sowieso kein großer Verfechter. Mir hilft es natürlich bei Videos, bei Testartikeln, um Schuhe einzuordnen. Aber ich finde, durch Geometrie, durch Funktionsweisen von Mittelsohlen, finde ich das Gewicht und die Sprengung gar nicht mehr so relevant.
Ich nicke zustimmend, und das Thema Sprengung, also der Höhenunterschied zwischen Vorfuß und Ferse, ist natürlich auf Straße gleichförmiger Laufschritt ein anderer als im Gelände, weil wenn ich bergauf laufe und es super steil ist, dann berührt im Zweifel die Ferse nie den Boden, und deswegen ist da dieses Verhältnis, glaube ich, gar nicht das Entscheidende. Ich merke es da auch nicht so, weil jeder Schritt ist anders im Gelände. Und da würde ich auch sagen, sind andere Faktoren wichtiger. Gewicht, ja, ich möchte jetzt keinen zu schweren Schuh am Fuß haben, sicherlich. Aber weil man ja auch nicht das allerhöchste Tempo läuft, ist es dann auch nicht so relevant. Worauf ich noch achten würde, ist, oder was mir persönlich wichtig ist, dass der Schuh nicht zu fest ist. Also ich mag keine Schuhe, mit denen ich quasi einen Nagel auch in die Wand hämmern könnte. Das ist einfach so ein festes, steifes Laufgefühl, mag ich nicht. Ich mag auch bei den hohen Schuhen, selbst welche mit Carbonplatte, dass sie doch irgendwie so ein bisschen Flexibilität bieten, und ich das Gefühl habe, die Mittelsohle arbeitet, dämpft auch vernünftig. Da gibt es durchaus Trail-Modelle, wo das nicht so der Fall ist, die aus einer Ecke kommen, wo Steifigkeit und Festigkeit irgendwie im Fokus stehen. Das mag ich nicht so. Und dann beim Obermaterial, also zu opulentes Obermaterial, was sich im Zweifel mit Matsch und Wasser vollsaugt, wodurch der Schuh dann natürlich auch wieder schwerer wird. Das finde ich jetzt auch nicht so optimal.
Ja. Aber wiederum könnte man ja in der Theorie sagen, okay, ich habe jetzt mal 2, 3 Schuhe, bin ich länger gelaufen, die haben funktioniert, dann kann ich mir die Keyfacts davon nehmen und kann gucken, okay, der hatte die Sprengung, der hatte das Gewichtslevel, die Fersenhöhe, eventuell funktioniert es bei mir richtig gut im Gelände, und dann ist es natürlich ein Ansatzpunkt, wo man dann nächste Schuhe auswählen kann. Ne? Das ist dann nochmal so diese Rückberechnung, Betrachtung, wenn man jetzt nicht jetzt das, den großen Fokus halt beim Erstkauf halt drauf hat. Ja. Gibt es für dich Schuhe oder siehst du Schuhe auf dem Markt mit Trailrunning, die so alles abdecken? Das ist ja immer eigentlich das, was jeder Läufer sucht für den Straßenlauf. Da haben wir ja in den letzten Jahren jetzt durch so die ganzen dynamischen Daily Trainer, sei es ein Evo SL, ein Hooker Mach, um sie alle jetzt nicht zu nennen, das dauert ein bisschen länger, da ist ja viel Fahrt gerade drin. Da gibt es Modelle, die vieles abdecken im Training. Wie findest du das im Trailrunning?
Individuell betrachtet sicherlich ja, für alle betrachtet vermutlich nein, aber das ist auch bei diesen von dir gerade genannten Modelle ja. Ich glaube, es können sich 80% der Leute darauf einigen, dass der Evo SL von Adidas ein geiler Schuh ist, oder ja, der Nova Blast von Essex. Das sind einfach Schuhe, die funktionieren bei den allermeisten sehr, sehr gut. Das gibt es auf dem Trail sicherlich auch. Aber da sind die Unterschiede, würde ich sagen, größer. Und mir fällt jetzt spontan kein Schuh ein, wo ich sage, das ist so die eierlegende Wollmilchsau, die ich allen bedenkenlos empfehlen würde. Im Zweifel ist der eine Schuh zu minimalistisch, der andere Schuh zu viel. Bin mal gespannt, hast du da einen?
Ja, ich würde es jetzt nicht so, vielleicht jetzt nicht auf die Eigenschaften abwälzen, also sei es Gewicht, Sprengung, Dämpfung, sondern eher so auf diesen Einsatz, wo ich sage, okay, also haben wir auch schon vorhin genannt, Salomon Ultrakleid ist ein Laufschuh, den kannst du von der kurzen Hausrunde anziehen, könnte aber genauso auf dem Ultra-Trail funktionieren. Und ich finde, also aus dieser Perspektive finde ich schon, da gibt es schon echt einige Modelle, wo ich jetzt auch nicht die größte Einstiegshürde habe, weil gerade ja, oder ich bekomme es oft mit, es ist ja auf die Suche nach diesen einen Einstiegs-Trail-Schuh, um sich mal ranzutasten, aber dann auch gern jetzt nicht nochmal da ein großes Fass aufzumachen, um wirklich da so vieles abdecken zu müssen mit verschiedenen Schuhen. Da finde ich schon, gibt es also einige Modelle, die da schon viel mitmachen. Aber ja, wenn man sagt, Laufeigenschaften, dass die für alle funktionieren, nee, dann eher nicht. Dann ist es wirklich, eigentlich geht genau in die andere Richtung gefühlt, weil ja, die Schuhe dann doch sehr unterschiedlich sind und anders funktionieren im Gelände, je nach Läufertyp.
Ja, ja, ja. Aber der von dir genannte Ultraglide von Salomon ist auch ein Schuh, wo ich sage, das war letztes Jahr zusammen, wobei wir kommen ja noch zu den Modellen, die uns besonders gut gefallen, aber das war, glaube ich, ein Schuh, der in der breiten Masse schon sehr, sehr, sehr gut ankam. Und den hat man auch an vielen Füßen wieder gesehen. Ich bin selber mit dem Ultra Trail gelaufen und finde ihn da auch sehr, sehr gut, weil er eben wirklich so diesen Mix aus Komfort, Dynamik, Stabilität bietet, den dann halt doch die allermeisten suchen. Und mit den heutigen Technologien, Salomon weiß einfach, wie man Schuhe baut, wie man gute Obermaterialien baut, dass der Schuh dann auch für die allermeisten Füße und für die allermeisten Menschen an sich, glaube ich, ganz gut geeignet ist.
Ja, ja, ja. Ich muss auch sagen, letztes Jahr, ich fand diesen Unterschied zur S-Lab-Variante nicht wirklich groß. Also ich habe jetzt, also man merkt schon, ja, okay, ich habe ein bisschen mehr Material drin, was reaktiver sein soll. Obermaterial ist natürlich nochmal auf einer anderen Stufe, aber da habe ich jetzt nicht den Preisunterschied gemerkt. Also war schon der normale Ultrakleid für einen normalen UVP schon richtig gut und der wurde Ende des Jahres ja wirklich fast verschenkt in meinen Augen. Also das ist dann ganz typisch für diese Schuhkategorie, für das Preislevel, die es natürlich auch in vielen verschiedenen Farbkombinationen gibt. Und wenn man da eine gute Größe hatte und nicht so auf Farben viel Wert legt, dann konnte man da echt einen guten Schnapper schlagen. Also und bekommt da wirklich einen Schuh am Fuß, der, wie gesagt, in meinen Augen gut funktioniert in vielen Bereichen. Ja,
ja, das ist ja eh oft so, ne? Also die S-Lab-Variante, was so bei Salomon das Höchste, das Beste, das Schnellste, das ist oft einfach nur ein bisschen minimalistischer vom Obermaterial. Ansonsten sind die Unterschiede da gar nicht so groß und ich bin voll bei dir bei dem Modell S-Lab Ultraglide oder der normale Ultraglide. Ich glaube, ich hätte links den einen, rechts den anderen tragen können und hätte es vielleicht gar nicht gemerkt.
Ja, ja, ja. Weiß nicht, ich überlege gerade, willst du noch ein paar Modelle nennen, wo wir sagen, okay, das ist so passend für den Einstieg oder wäre das ja wieder so eine Schuhwand, die man aufbaut, die vielleicht gar nicht so passend ist, wenn man einen Einstieg sucht, weil ich finde prinzipiell auch den Weg zum Experten auch ganz passend, um mal den perfekten Schuh zu finden, vor allem mit dem Fokus aufs Durchprobieren, dass man sich wirklich drin wohlfühlt, aber sonst gibt es schon immer ein paar Modelle, die ich eigentlich immer so empfehle.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, wenn man, also du meintest ja, auf der Straße haben viele so ihren Schuh, ihr Modell, ihre Marke, da kann man im Zweifel auch bei bleiben, also weil dann die Leistenform zum Beispiel sehr ähnlich ist, die grundsätzliche Passform zum Beispiel sehr ähnlich ist. Also wenn man sonst den Brooks Ghost trägt, spricht natürlich nichts dagegen, als ersten Trailschuh mal auch einen Cascadia anzuprobieren, weil es ist wahrscheinlich, dass einem der auch gefällt, weil so diese Brooks-Philosophie mit diesem sehr opulenten Obermaterial der generellen Passform ist natürlich beim Ghost identisch wie beim Cascadia. Das würde ich schon so als Orientierungshilfe einmal einwerfen, weil man dann zumindest schon mal so ein bisschen das Ganze eingeschränkt hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich auch, habe ich früher auch oft empfohlen. Irgendwie bin ich da ein bisschen weggekommen. Aber
Cascadia?
nee, so eigentlich diese Philosophie, zu sagen, okay, nimm das Modell von der Straße, guck, was funktioniert und schau mal, was da eventuell passend wäre aus dem Trail-Segment. Ja, guter Punkt. Sehr cool. Ja, lass uns mal rüberspringen in Richtung Wettkampf. Das ist natürlich auch immer jetzt ein Thema, worum wir eigentlich halt auch aufnehmen. Ich habe es am Anfang gar nicht erwähnt. Wir haben jetzt Mitte April. Die ersten Straßenwettkämpfe sind durch oder finden jetzt zeitnah statt. Und dann geht es natürlich auf die Trails. Im Sommer sind wir alle draußen in den Bergen, fahren zum Zut und brauchen halt dementsprechend die passenden Schuhe und laufen da unseren Wettkampf. Deswegen die Frage, wie siehst du das? Brauchst du spezielle Trailschuhe für den Wettkampf?
Boah, bin ich mal gespannt. Also ich sage einfach nein.
Nächster kommt drauf an. Ja, grundlegend erstmal nicht. Also man kann mit dem unterwegs sein, was man hat, außer du gehörst zu den oberen 1,5%, die vielleicht dann nochmal sich eine Rakete an den Fuß schnallen und damit dann im Wettkampf unterwegs sind. Aber grundlegend, ja, braucht es das natürlich nicht, ne? Das ist.
Also auf der Straße gibt es ja genug Untersuchungen, die zeigen, dass so diese Carbon-Wettkampfschuhe auch bei den Leuten funktionieren, die langsamer als 3 Stunden laufen. Also es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen, dass es bei denen, die 4, 4,5 Stunden den meisten Benefit bringt, weil sie einfach länger unterwegs sind und von diesen dämpfenden Eigenschaften, von den unterstützenden Eigenschaften der Carbonplatte deutlich mehr profitieren als von den Jungs und Mädels, die 2 Stunden, 2 Stunden 30 laufen. Das ist im Gelände anders, weil dort die Anforderungen, wir haben es jetzt schon mehrmals genannt, einfach andere sind. Da kommt es nicht so sehr auf die höchstmögliche Ökonomie bei jedem Laufschritt an, sondern darum, überhaupt sicher durchs Gelände zu navigieren, rauf und runter, nicht umzuknicken, nicht zu stürzen, nicht wegzurutschen. Und deswegen würde ich sagen, man braucht im Gelände nicht unbedingt einen Carbon-Wettkampfschuh, außer wenn man, wie du sagst, zu den oberen Prozent gehört, die wirklich so die Performance-Orientierung haben. Und dann hängt es natürlich auch wieder vom Gelände ab. Also
Ja,
es
auf
gibt
jeden Fall.
Rennen, die sind von vorne bis hinten technisch anspruchsvoll. Man hat eigentlich nie einen Kilometer, der flach ist im Trail. Und dann gibt es Rennen, wie beispielsweise den Zugspitz Ultra Trail, der einfach nach, ich glaube, 40, also wenn wir jetzt von der 100 Kilometer, der klassischen 100 Kilometer Distanz sprechen, nach einem Marathon wird es quasi für nochmal 40 Kilometer komplett, also mehr oder weniger komplett flach und laufbar. Und da brauchst du im Grunde keinen Trailschuh. Und wenn du da dann entweder einen anderen Schuh anziehst oder einfach sagst, okay, ich lege meinen Fokus auf diesen Abschnitt, da möchte ich performen und wie der Schuh vorher funktioniert, da gehe ich im Zweifel einen kleinen Kompromiss ein, mag für die allerbesten dann tatsächlich eine Option sein, die überlegenswert ist. Für die allermeisten würde ich sagen, macht es keinen Sinn. Da sollte der Wettkampfschuh Komfort bieten und Schutz bieten und geeignet sein fürs Gelände. Auch ganz wichtig, weil oft sind diese Performance-Modelle, diese Wettkampfmodelle dann ein bisschen, sage ich mal, weniger krass, was die Außensohlengestaltung, das Profil angeht. Weil sie leicht sein sollen auch. Und wenn man dann durch Abschnitte kommt mit Schnee, mit viel Matsch, dann rutscht man im Zweifel und dann kann man die Vorteile des Schuhs, die es auf dem Papier gibt, in der Praxis halt gar nicht umsetzen.
Ja. Nee, da gehe ich auch voll mit. Also im Wettkampf soll der Wettkampf ist natürlich immer sehr Geschwindigkeit geprägt, aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn wir aus der Stadt kommen und in die Berge fahren, einen coolen Tag da draußen zu haben und sicherlich mit sich selber im Reinen zu sein. Und natürlich vor allem auch, wenn man Lust hat, sich zu striezen über die Zeit, wie lange kann ich das im Gelände aufrechterhalten? Und da ist, glaube ich, eine Pace Split, den man irgendwie halten möchte, nicht so relevant wie einfach so versuchen, gut durchzukommen und eine gute Zeit zu haben. Und da kommt es jetzt nicht auf den allerleichtesten Schuh drauf an, sondern wirklich der Schuh, der einfach, mit dem man einfach super zurechtkommt, auf den man sich verlassen kann. Weil da gibt es noch ganz andere Probleme, die beispielsweise beim Ultra auf einen zukommen, vom Körper her. Und als wo der Schuh dann nicht mehr viel ausmachen kann, auch wenn er jetzt der schnellste Schuh ist. Das kann man dann nicht mehr rausholen.
Es gibt natürlich Schuhe, die bieten so einen Kompromiss. Ne? Also wenn man jetzt so an Hoka Tecton X3, heißt der, glaube ich, denkt. Das ist ein Schuh mit einem recht groben Profil, also vergleichsweise einer sehr reaktiven, dämpfenden Mittelsohle und einer Carbonplatte. Und wenn man mit dem zurechtkommt, ist das ein Carbon-Wettkampfschuh. Das ist der Schuh, mit dem Jim Walmsley Western States gewonnen hat, mit dem er beim UTMB auch gewonnen hat. Und den kann man aber auch natürlich im Training anziehen. Er fühlt sich gut an. Das ist dann ein Carbon-Wettkampfschuh für die Trails, der aber auch in der breiten Masse, glaube ich, ganz, ganz gut funktionieren könnte.
Ja, das stimmt. Wie siehst du das denn allgemein so, die Entwicklung jetzt immer in dem Premium-Segment so ein bisschen angekommen? Ich finde das krass dynamisch, wie sich das innerhalb von 3-4 Jahren entwickelt hat und sie auch da jetzt noch nicht diese Endstufe erreicht, die wir im Straßenlauf haben in Sachen Millimeterentscheidungen, Nanometerentscheidungen und so leicht wie möglich zu bauen, sondern ich finde es noch extrem spannend, gerade das mitzuerleben, wie jedes Modell nochmal, vielleicht doch nochmal eine andere Richtung aufschlägt und vor allem, wie krass unterschiedlich die Schuhe dann doch nochmal funktionieren und aufgebaut sind, oder?
Anders als auf der Straße haben wir halt im Gelände keine Regularien. Ne?
Also ja, stimmt.
Da ist nichts reglementiert. Auf der Straße gilt, 40 mm höher dürfen Schuhe nicht sein. Es darf nur eine Carbonplatte verbaut sein. Und das ist natürlich so ein Konstrukt, so ein Rahmen, den World Athletics, also der Leichtathletik-Weltverband, da vorgibt, den die Hersteller einhalten müssen. Und das gibt es auf dem Trail nicht oder noch nicht. Weshalb da natürlich letztlich der Kreativität der Designer und Schuhentwickler keine Grenzen gesetzt sind. Und du kannst Stand jetzt machen, was du möchtest und dich ausprobieren und schauen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da so eine Vielfalt an Möglichkeiten sehen. Und ich glaube auch, dass das noch viel extremer sein könnte. Also ich bin mal gespannt, was da noch so kommt.
Ja. Wie würdest du so das aktuelle Level so einordnen? Wo siehst du die ganzen Modelle aus diesem Premium-Peak-Bereich, sei es mit Platte oder phasenweise auch ohne Platte? Ist das schon auf einem sehr, sehr guten Level oder denkst du, es geht noch mal wesentlich markanter? Also um dich kurz abzuholen, was ich vielleicht meine mit meiner verwirrten Frage. Ich sehe die Marken irgendwie alle so krass unterschiedlich. Manche haben es jetzt raus. Sie wissen, wo sie hinwollen. Da zähle ich Adidas mit rein. Aquatic Speed Ultra 2, was wir vorher gesprochen haben, haben sich gut Zeit gelassen auch mit dem Update.
Stimmt.
Hat sich gut entwickelt. Überraschenderweise auch On mit dem Cloud Ultra Pro sind da in meinen Augen sehr gut aufgestellt oder auch Hoka mit einer großen Breite. Und dann wiederum, jetzt gestern habe ich auf dem Ultra Flight 2 von Nike habe ich ein Video hochgeladen. Puh, da bin ich ein bisschen, so ein bisschen enttäuscht, aber vor allem aus der Perspektive, dass der Schuh so gute Materialien hat, die eigentlich nach Performance schreien, aber der sich doch wieder so limitiert durch diesen Einsatz der Carbonfaserplatte, die extrem steif ist. Und da haben wir genau das. Auf Rollbahnuntergründen ist der Schuh top. Also sobald es technisch wird, kann ich mir den Schuh nicht vorstellen zu laufen. Und dann haben wir auch wieder dazu diesen Unterschied, ne? Europäischen, amerikanischen Markt in der Ausrichtung. Und das verstehe ich dann immer nicht so ganz, wie also dann doch dieser eine Markt so fokussiert wird. Und im Endeffekt kann man ja sagen, die größte Party spielt sich ja mit beim UTMB ab. Also neben den Western States, würde ich jetzt mal sagen, wo die meiste Aufmerksamkeit phasenweise liegt, ne? Dass es dann doch so ein großer Player dann nicht schafft, auf beiden Hochzeiten mitzutanzen, wie der Hoka beispielsweise schafft mit verschiedenen Modellen.
Es ist halt eine Philosophiefrage, ne? Also bei Nike hatte ich jetzt im Trail-Bereich im Fokus immer den Eindruck, dass sich da die Energie, die da reingesteckt wird, sehr stark ändert. Also mal hatten sie das Nike Trail Team, wo David Laney, Zach Miller drin waren. Da haben sie richtig Gas gegeben. So, das waren so die goldenen Zeiten, keine Ahnung, vor so 8, 9, 10 Jahren.
Ja,
dann kam so eine Phase, wo man von Nike auf dem Trail gar nichts mehr hörte. Dann waren sie kurz mal wieder da, dann wieder weg. Jetzt gerade wollen sie gefühlt wieder rein, auch mit dem AGC. Bauen da jetzt auch wieder ein Team auf. Also ich glaube, so dieses Hin und Her kann halt auch nicht eine einheitliche Linie entstehen.
Ja.
Und bei Hoka ist es einfach so, die Krake wird immer größer, hat immer mehr Arme, die sie in alle Richtungen ausbreitet. Die geben halt seit Jahren ganz klar im Trail Gas und sind mit dabei. Und ich glaube, deswegen gibt es bei Hoka auch so viele unterschiedliche Modelle, die sehr, sehr gut funktionieren und für jeden irgendwie abholen können. Und bei Nike dann eben weniger Modelle und die im Zweifel dann auch ja, nicht für das, was wir hier in Europa brauchen, geeignet sind.
Ja. Also genau, beim Thema viele Modelle, hast du dir mal von Salomon die ganzen S-Lab-Modelle angeschaut und dann mal versucht, die passend einzuordnen, wo ich welchen einsetzen sollte?
Vor ein paar Jahren tatsächlich habe ich mich damit beschäftigt. Inzwischen muss ich zugeben, den Überblick verloren.
Ja, also ich habe es auch mal versucht, gerade, ja, es sind schon 6 Modelle, die man so als Peak-Variante mit einbeziehen kann. Das ist ja gar nicht mal so einfach, da genau durchzusehen, welchen setze ich wo ein.
Ja. Ich finde es bei Salomon ist es halt auch witzig, dass sie unterscheiden zwischen schnelles Laufen, technisches Laufen, keine Ahnung, ich bin gerade auf der Seite, Distanzlaufen. Das ist ja auch wieder so der Versuch der Einordnung, irgendwie so eine Orientierung zu geben. Aber letztlich ist es dann halt doch so, dass du mit dem Schuh auch schnell laufen kannst, weit laufen kannst, technisch laufen kannst und es ist immer dasselbe Modell. Ja. Und da halt versuchen, künstlich so einen Oberbau zu haben, soll Orientierung schaffen, führt aber oft dazu, dass es einfach dazu führt, dass man überfordert ist.
Ja, gehe ich voll mit. Die andere Aspekt natürlich im Wettkampf ist, wenn man sagt, okay, wir haben einen Schuh gefunden, mit dem man gut zurechtkommt, wir haben uns geeinigt, es muss nicht der Carbon-Trail-Schuh sein, sondern der einen gut funktioniert. Wie gehst du so um auf verschiedenen Distanzen? Ich denke mal, so 50 Kilometer läuft man in der Regel mit einem Schuh durch. Wenn man, ja, kommt immer auf die Strecke drauf an, gibt natürlich auch nochmal Spezialfälle, aber auf 100 Kilometer sieht es dann manchmal anders aus, hat man die Option in der Regel bei der Hälfte den Schuh zu tauschen. Wie gehst du sowas an? Hast du dafür Tipps, sei es Schuhwechsel, sei es zu gucken, zu beachten, okay, bei der Distanz schwillt der Fuß noch ein bisschen an, da gibt es Druckstellen, das sollte man beachten, vielleicht auch vorher bei der Schuhauswahl noch. Hast du noch so ein paar Ansätze?
Also ich achte weniger auf die Distanz als vielmehr auf die technischen Anforderungen. Also wenn ich jetzt einen Traillauf habe, wo ich weiß, das Wetter war in den Wochen vor dem Rennen trocken und ich werde nicht allzu viel mit Schnee und Matsch zu tun haben, dann nehme ich im Zweifel einen Schuh, der ein bisschen leichter ist, ein bisschen weniger Außenprofil bietet, weil ich weiß, der rollt dann auf den anderen Abschnitten besser. Aber wenn das bezieht aber nicht die Distanz mit ein. Also die Distanz ist bei mir tatsächlich in der Auswahl kein Thema, weil ich immer einen Schuh wählen würde, was ich jetzt schon häufiger gesagt habe, der bei mir komfortabel sitzt, der mich unterstützt und der mir keine Probleme bereitet. Sobald ich das Gefühl habe, ich habe einen Schuh, wo ich irgendwie ein Fragezeichen habe, ob er nicht dann doch an dem Tag vorne rechts eine Druckstelle verursacht, dann ziehe ich ihn nicht an. Das würde ich allen raten, weil es gibt nichts Unangenehmeres, als stundenlang Probleme an einer Stelle zu haben, sich eine Blutblase zu laufen oder sonst irgendwas. Das ist einfach im Trail tödlich, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es kann dir echt den Spaß rauben und auch dazu führen, dass du dein Rennen torpedierst, weil wenn du dann einmal irgendwie eine Blase hast, wo dann im Zweifel noch Dreck reinkommt und du musst dann am Verpflegungspunkt da irgendwie die Medics draufschauen lassen und die verbinden das zwar dann ganz toll und lieb und nett, aber du musst dann halt noch 5, 6, 7 Stunden weiter. I don't know. Also würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da irgendwie das Risiko eines Kompromisses eingehen soll. Was du sagst, Schuhe wechseln, habe ich tatsächlich in meinem Läuferleben erst zweimal gemacht. Beide Male bei einem 100-Kilometer-Lauf. Einmal tatsächlich beim ZUT, weil ich da wusste, dass nach der ersten Hälfte, wo man ja zweimal über einen Pass muss, mit Schneefeldern auch, dass danach das Gelände leichter wird und trocken ist. Mhm. Und da habe ich dann von einem Mafate Speed auf einen Ultraglide eben gewechselt. Und das war auch da die richtige Wahl. Und einmal musste ich tatsächlich Schuhe wechseln, weil ich, das war bei dem Rennen in der Schweiz, dessen Name mir tatsächlich gefallen ist, wo ich nach 85 Kilometern von 110 oder so merkte, dass sich meine Fußsohle oder die Haut unter meinem Fuß ablöst und ich richtige Schmerzen hatte nach einem Downhill. Und dann habe ich meinen Schuh ausgezogen und sehe, ey, da ist gar nichts. Also alles top, nicht meine Blase. Es ist einfach nur so ein neuronaler Druckpunkt, der dazu führt, dass der Schuh, den ich anhatte, mir richtig Schmerzen verursacht hat. Ich habe dann meinen anderen Schuh angezogen und alles war gut. Ja. Also das ist dann auch so ein Thema, ne? Dass natürlich irgendwie auch dieses stundenlange Tragen, dieses Repetitive, irgendwie immer ein Punkt berührt dann doch irgendwo entweder die Sohle oder eben auch am Obermaterial irgendwas, das dann zu Irritationen führen kann. Und entweder sei es echte Irritationen, die zu Blasen führen können, oder halt auch einfach so auf dieser Nervenebene, wo man dann einfach mal froh ist, eine andere Sensation, also ein anderes Empfinden zu bekommen. Ja, also von einem eher weniger gedämpften Schuh zu einem gedämpften Schuh oder umgekehrt, dass man einfach da mal ein anderes Gefühl hat und vielleicht auch die Muskulatur ein bisschen anders belastet wird. Also dass man von einem flacheren Schuh zu einem Schuh mit mehr Sprengung wechselt oder so, dass man da nicht stundenlang, tagelang im Zweifel so dieses Repetitive am Fuß hat.
Ja, perfekt, das ist ja perfekt umschrieben, die ganze Thematik. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, packt euch einen zweiten Schuh mit ein. Aber dann wirklich braucht es dann erstmal zweitens. Aber ich glaube, der zweite Punkt war ganz passend. Es kann sich auch an so einem Wettkampftag was entwickeln, wo man das vorher auch nach 100 Kilometern nicht hatte. Und dann ist man einfach froh, wenn man einen anderen Schuh hat, den man anziehen kann, weil ohne Schuh wird es halt schwer, weiterzulaufen.
Ja. Was da auch ganz wichtig ist beim Thema Schuhe und Komfort und Wechseln, unbedingt dann auch halt ein paar trockene Socken, im Zweifel auch ein Handtuch, sodass man die Füße sauber trocken machen kann, weil es bringt halt nichts, irgendwie dreckige, nasse Schuhe auszuziehen und dann halt mit den dreckigen, nassen Socken und Füßen in den anderen Schuh zu steigen, weil dann hat man im Zweifel auch wieder Probleme. Also dass man da dann einfach mal wenn man sich schon hinsetzt und den Schuh wechselt, kann man auch noch 2 Minuten mehr investieren, um da einmal so wirklich Fußpflege zu betreiben. Im Zweifel auch nochmal Vaseline irgendwo draufpacken oder Fußcreme, weil das ist einfach, die Füße sind beim Traillaufen das, was am meisten beansprucht wird, rein mechanisch einfach, von der äußeren Einwirkung. Und bei mir persönlich ist es so, das kann mir echt den Spaß rauben. Dadurch, dass ich ja auch, ich meinte es ja schon, so viele Schuhe teste, habe ich dann auch mal einen Schuh am Fuß, der mir keinen Spaß macht, was man dann vielleicht nach 10 Kilometern erst merkt oder nach 20 Kilometern. Und wenn man dann einen langen Traillauf hat, dann kann einem das echt den Spaß vermiesen.
Kenne ich, ja. Das wird dann ein extrem langer Traillauf. Ja, guter Punkt mit den Socken. Das hatte ich noch gar nicht so wieder auf dem Schirm. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal auch nicht gemacht. Ich hatte Socken dabei, aber ich war zu faul, die zu wechseln. Ich habe mir die Schuhe gewechselt, wo ich das letzte Mal das gemacht habe.
Ein Punkt noch beim Thema Faulheit, wo wir schon so bei Tipps sind. Wenn du einen Stein im Schuh hast und du denkst, ach, den wechsle ich in einer halben Stunde, wenn ich irgendwie oben bin, am Berg oder unten bin, tu es sofort. Ja. Weil so ein kleiner Stein, irgendwas, was dich stört, kann halt echt zu großen Problemen führen. Also deswegen immer sofort reagieren und nicht irgendwie das aufschieben. Also das ist so ein Tipp.
Ja, aus einer halben Stunde wird dann gerne mal 2 Stunden, wenn man den Anstieg ein bisschen unterschätzt. Ja. Ja, sehr cool. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Transvulkania. Ich habe erfahren vorhin, dass du ihn schon mal gelaufen bist und es ist ja mein nächstes Rennen. Ich habe mir da auch natürlich schon Gedanken gemacht, welchen Schuh werde ich tragen. weiß aber schon, dass es wahrscheinlich ein bisschen staubig, sandig wird phasenweise. Wie willst du das einschätzen?
Also, warst du schon mal auf La Palma?
Nee, aber auf einer anderen Insel. Also schon okay. Vulkangestein und habe ich schon mal miterlebt. Ich weiß, dass ich die Schuhe höchstwahrscheinlich danach wegschmeißen kann. Wenn es noch so ist, also wenn es auch so rough wird wie Teneriffa waren wir. Ja.
Ah ja, ja, das ist sehr ähnlich. Das ist eigentlich auch die direkte Nachbarinsel von La Palma. Also ich war jetzt tatsächlich, also ich bin einmal das Rennen gelaufen, den Marathon, was aber die identische Strecke ist, bis auf ein, halt nur ein bisschen kürzer. Man spart sich so 1000 Höhenmeter. Ja. Und du läufst aber trotzdem die Caldera entlang, oben über einen Grat, immer weiter nach oben bis zum höchsten Punkt, zum Rocke, und dann geht's 2300 Höhenmeter oder so am Stück bergab auf 20 Kilometern oder so. Also das ist wirklich Downhill aus der Hölle. Super technisch am Anfang, mittendrin und auch am Ende. Du hast wirklich so gut wie keine Zeit, mal zu entspannen in diesem Downhill. Also ich spreche jetzt über diesen Downhill, weil das ist wirklich das Anspruchsvollste. Also bis zum Rocke da hoch wandern und laufen, das ist traumhaft, weil man links und rechts echt tolle Blicke hat und es einfach eine super schöne Landschaft ist. Zwischendrin auch mal sehr gut laufbar, immer mal wieder, weil es nicht zu steil ist. Du hast tendenziell da auch eher so Sand als Untergrund, so diesen Vulkanstaub, Vulkansand, mal ein bisschen feiner, mal ein bisschen gröber, da rutscht man immer mal so ein bisschen weg, deswegen ein bisschen Außensohle würde ich auf jeden Fall anziehen, also ein Schuh mit ein bisschen Profil. Und wenn es dann vom Rocke runter geht in diesen genannten Downhill, dann hilft es auf jeden Fall, einen Schuh zu haben, der die Füße gut schützt, wo du nicht rutschst, nicht nach vorne rutschst, wo du vorne viel Platz hast, weil wenn du dir 2000 irgendwas, 300 Höhenmeter bergab ständig bei jedem Schritt vorne die Zehen anstößt, das macht auch keinen Spaß. Das wären so die Punkte, auf die ich achten würde. Und dann durchaus ein Schuh. Ich persönlich neige halt zum Umknicken, deswegen ist mir immer ganz wichtig, dass ich einen Schuh habe, in dem ich mich total sicher fühle. Das hilft bei diesem Downhill auf jeden Fall auch.
Sehr gut, das hilft mir schon viel. vom also Feeling her.
Dieser Downhill ist halt, du hast viele, viele so steinige Passagen, sehr, sehr technisch. Du hast da auch Wege, also so angelegte Wege im unteren Bereich, wo die gefühlt einfach Steine so hingekippt haben. Das ist dann der Weg, und das ist so buckelig, das ist echt gefährlich. Also da muss man sich seine Kräfte auch sehr gut einteilen, weil das ist einfach ein sehr langer Stretch, den man da bergab läuft.
Ja, ja. Weißt du noch, mit welchen Schuhen du damals unterwegs warst beim Marathon?
Ja, mit zu kleinen Salomon, mit einem zu kleinen Salomon-Modell. Das hatte ich damals auch zum Testen. Das hatte ich nicht angezogen vorher. Das habe ich einfach eingesteckt. Mit Salomon kam ich eigentlich immer klar. Und bin das Modell dann tatsächlich im Rennen, so wie man es machen soll, zum ersten Mal gelaufen und habe dann gemerkt, boah, irgendwie ist es so eine halbe Nummer zu klein, und das habe ich dann auch tatsächlich in diesem Downhill bereut, was halt sehr, sehr gut war, Salomon typisch, man hatte einen sehr guten Halt im Spann, im Mittelfußbereich, sodass ich den Schuh da einfach bombenfest ziehen konnte und es damit so ein bisschen erträglich machen konnte. Ja. Genau, als ich jetzt im Urlaub auf der Insel war, letztes Jahr, letzten Dezember, habe ich einen anderen Schuh angehabt. Ich weiß gar nicht mehr welchen. aber der passte auf jeden Fall deutlich besser, hatte deutlich mehr Volumen im vorderen Bereich. Ich weiß es wieder. Ein Essex Trail Schuh. Diesen relativ flachen
Fuji
Light.
Ah ja.
Okay. Essex Fuji Light. Den fand ich tatsächlich sehr, sehr geil, weil Essex Fuji Light 6, der hat eine Außensohle, die in meinem Empfinden sehr viel Grip bietet, auf diesen sandigen Passagen, aber auch auf den Steinen.
Ja.
Und bei mir eine Passform hat, die sehr gut ist, flexibel ist, direkt ist, und trotzdem eine Mittelsohle, die so die ganzen Stöße wegdämpft. Das fand ich ein sehr komfortables Lauferlebnis. Echt ein guter Schuh.
Okay, nach aktuellen Stand, was ich jetzt so rausnehme, für mich habe ich mir überlegt, mit dem Mafate X zu starten, um einfach da eine breite Base zu haben und auch am Sand. Und bergauf wird es ja sowieso sehr ja, entspannt. Da wäre es schon ganz gut, was Rollbares zu haben für die ersten vielen, vielen Höhenmeter. Und dann wahrscheinlich im Downhill auf dem On Cloud Ultra Pro zu wechseln, okay. Der einfach, wo die Dämpfung mich einfach extrem abholt. Ja. Aber gut, das ist natürlich sehr spannend, hilft mir. Das ist nämlich jetzt auch der perfekte Übergang in die Thematik, perfekte Trailschuhe für uns. Ich glaube, ich habe ja aufgeschrieben, habe ich ja auch geschickt, Kriterien für uns. Da haben wir eigentlich drüber gesprochen, glaube ich, jetzt mehrfach, was uns wichtig ist bei Trailschuhen oder was man achten soll, sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Deswegen, was ist dein aktueller Lieblingsschuh oder welche Modelle holen dich gerade am meisten ab? Und warum?
Warum? Also tatsächlich gut, dass wir jetzt nochmal über Transvulkania gesprochen haben, weil ich hatte ihn vergessen aufzuschreiben, aber den Schuh bin ich tatsächlich jetzt letztes Jahr sehr viel gelaufen, ist eben dieser gerade genannte Essex Fuji Light 6, weil er flexibel ist, direkt ist, komfortabel ist, Obermaterial, Passform bei mir super ist und gleichzeitig auch die Außensohle funktioniert. Das war wirklich so ein Schuh, den habe ich immer gerne getragen, ob kürzere Läufe, ob längere Läufe, unabhängig vom Gelände. Das war einfach ein Modell, was bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Dann der Salomon S-Lab Ultra Glide 2. Finde ich auch aus eigentlich den identischen Gründen, ist ein ganz anderer Schuh, aber aus den identischen Gründen gut, hat halt noch viel mehr Dämpfung und ist so ein Schuh, mit dem man, ja, es steckt im Namen, einfach so dahin gleitet. Man macht sich nicht allzu viele Gedanken. Das finde ich eh auch das Allerwichtigste, dass man einen Schuh am Fuß hat, der einem eigentlich nicht auffällt, den man einfach trägt, wo man nicht drüber nachdenkt, sondern der einfach da ist und funktioniert. In eine ähnliche Richtung geht bei mir der La Sportiva Prodigio Pro, das war so meine Überraschung im vergangenen Jahr. Mit La Sportiva Modellen kam ich bis dahin nie klar. Irgendwas hat mich da immer gestört. Obermaterial, Verarbeitungsqualität war irgendwie ein Thema. Dann waren die Modelle im Zweifel zu steif. Also ich hatte da nie so einen Schuh von La Sportiva, der mir getaugt hat. Der Prodigio Pro hingegen, mega Schuh, auch tolle Außensohle, eine Rocker-Konstruktion, der rollt sehr zügig und dynamisch ab, ist aber trotzdem flexibel, sodass er im technischen Gelände für mich gut einsetzbar ist. Tolles Obermaterial, mega für lange Distanzen tatsächlich. Und dann ganz frisch, habe ich seit 2 Wochen im Test und werde da jetzt am Wochenende einen Traillauf in der Eifel mitlaufen, ist der The North Face Alta Mesa 500.
Da warte ich noch drauf.
Den habe ich aus der Kiste geholt und dachte, was für ein Monster, unglaublich breit, total hoch und fett, hat aber nur eine Sprengung von, ich weiß es gar nicht, 28 mm oder so? Oder
Bauhöhe über 30? Meinst du wahrscheinlich? Bauhöhe meinst du?
Bauhöhe, genau, Stackheit. Und also man steht gar nicht so hoch drin, sondern das ist so ein Schuh, der, wo man in der Mittelsohle steht, was ich eingangs schon mal erwähnt habe. Unglaublich breit. Das Mittelsohlenmaterial ist weich und reaktiv. Aber durch diese enorme Baubreite hat man dann ein sehr stabiles Laufgefühl. Sehr minimalistisches Obermaterial, also eigentlich nur so ein Netz. Also es wird gar nicht feucht oder so. Aber funktioniert bei mir hervorragend tatsächlich. Also hat mich letztes Wochenende bin ich den zum ersten Mal gelaufen, da habe ich dann direkt 2 längere Läufe drin absolviert. Fand den super. Hofft, dass er jetzt auch bei dem Rennen ganz gut funktioniert und ich nicht dann doch irgendwie bei 50 Kilometern merke, oh, da drückt was, weil bei dem Rennen gibt es kein Dropback. Also da muss ich, muss ich dann so durch.
Ja, aber in der Regel schafft man es ja auch. Ich denke mal, so als Schuhtester, es klang vorhin wahrscheinlich ein bisschen unvernünftig, so einen Schuh direkt im Wettkampf anzuziehen. Aber wir können es halt. Also, wir machen es halt. Das ist halt so, irgendwie ist das dann so drin. Also wir können den auch doof formuliert, aber man vertraut dann nach 2-3 Mal anprobieren und 3 Runden durch die Wohnung dann schon sehr auf seine jahrelange Erfahrung. Wo sitzt der Schuh, wo drückt was nicht? Und dann weiß man eigentlich schon, das sollte funktionieren, oder? Also Ja.
Ja, wobei einen zu kleinen Schuh zu tragen ist halt
Ja,
wirklich,
gut,
also da
das
fragt
ist.
man sich dann auch mal, wie dumm man dann eigentlich ist.
Ja, aber dafür macht man es ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Freigeist will man ja doch sein. Also ich hatte mal einen zu kleinen Rucksack. Ja, ich habe den vorher nicht aufprobiert und den habt ihr beim Großglockner dafür zugeschickt bekommen. Und im Bus zum Start habe ich festgestellt, der ist aber ganz schön klein. Und der hat dann so auf den Schultern gehangen, hier so drüber, und hat dann wirklich gespannt über die Brust diagonal. Also
Ja,
war
großartig.
jetzt nicht perfekt.
Ich hatte mal das Gegenteil, da bin ich, also das bietet unser Job ja, dass wir nicht nur ganz viele Schuhe testen, sondern auch bei irgendwelchen Veranstaltungen mal mitlaufen sollen dürfen im Rahmen unseres Jobs. Und da habe ich dann auch am Renntag die Ausrüstung bekommen. War sehr begeistert, alles wunderbar, bis auf der Rucksack, der halt viel zu groß war. Das ist
Ja, gut,
dann
das ist
mindestens
dann,
genauso beschissen.
ich glaube, das ist schlimmer.
Ja.
Also mit Spannung kann man schon unterwegs sein, es ging schon irgendwie, aber zu groß, da kannst du schon echt, na, schwierig,
Wenn
schwierig.
es dann wackelt und überall hin, aber ja, nicht da bleibt, wo es hin soll. Na
Ja,
gut.
obwohl ich hatte das jahrelang bei Nike mit Jan Fitschen zusammen, wo wir für Keller Sports unterwegs waren. Und bei Nike gab es halt nur einen Jan anscheinend. Und ich hatte immer die zu kleinen Klamotten von Jan Fitschen bei mir in den Beuteln. War unangenehm, auch für einen Videodreh. War ja nicht so cool. Ja. Genau, ich glaube, ich schließe nochmal ab und werfe noch meine aktuellen
Ja, ich bin
Favoriten
gespannt.
raus. Ja, also ich habe es schon erwähnt. Also aktuell wirklich geht nichts bei mir über den OnCloud Ultra Pro. Ich hätte nie mein Leben gesagt oder gedacht, vor allem auch bis vor einem halben Jahr, dass ich jemals mit einem On-Laufschuh einen Ultra laufe oder ähnliches, aber der hat mich so richtig geflasht. Also er ist aufgebaut wie so ein Sattelschlepper. Doofer Vergleich, aber du hast einen guten Halt im Mittelfußbereich und im Zehen fühlst du dich sicher und das Mesh, was dazwischen liegt, das Strukturierte, ist extrem flexibel, hat sozusagen diese Beweglichkeit mit drin. Wie so ein Sattelschlepper halt aufgebaut ist. Also, glaube ich, beste Erklärung für so einen Laufschuh, Upper. Die Mittelsohle ist extrem reaktiv. Und was ich da vor allem gut finde, ist für mich so der passende Mix aus Feedback bekommen, gut gedämpft sein und halt dennoch agil. Und wenn man mit dem Schuh nach 3, 4 Stunden wieder auf Asphalt kommt, hat man ein richtig geiles Gefühl noch. Und das ist schon cool. Also, man kennt es ja. Man hat einen Zieheinlauf, die letzten 3, 4 Kilometer auf Asphalt. Und meistens, ja, hat man natürlich schwere Beine und der Schuh macht es dann wieder ein bisschen wett, dass man wirklich da eine angenehme Dynamik hat. Und das ist das, was mich richtig abholt. Sonst, noch kurz Salomon Ultraglide haben wir auch schon genannt, vor allem, dass der so unkompliziert ist. Also ich habe ihn jetzt auch aus der Box 5 Stunden getragen. Ja, hat einfach funktioniert und hat auch hinten raus dann nochmal einen dynamischen Schritt zugelassen. Und dann ist es halt auch so, dass der durch diese Quicklace-Schnürung, du schnürst ihn einmal, eventuell noch nach dem ersten Down oder Uphill noch mal ein bisschen justieren und dann hält er auch wirklich 3, 4 Stunden. Und das ist schon krass, dass man dann nie irgendwie nacharbeiten muss. Und das, ja, funktioniert halt auch gut halt. Und sonst tue ich mich noch ein bisschen schwer, so einen Tritt mit reinzunehmen, der sich noch mal so abhebt. Aber wenn ich aktuell so schaue, bin ich sehr überrascht von Norda, den Zero. Das ist jetzt mein erstes Modell, was ich getestet habe, und das ist nicht nur Hype, was dahinter steckt, sondern da ist wirklich viel Arbeit geleistet worden. Und wenn man da mal schaut, weil wir das Thema ja auch vorhin hatten, wie hoch der Schuh gebaut ist und was ich dafür bekomme, ist das schon sehr, sehr krass. Also der Schuh ist jetzt nicht zu hoch. Ich glaube, wir sind in der Ferse bei so 27, 28 mm. Und der bringt so eine durchdachte Dämpfung mit und auch ein gutes Feedback und ist so robust und finde ich auch sehr cool aktuell.
Bin ich noch nicht gelaufen, würde ich mal gern laufen. Höre halt immer die Werbung dafür im Podcast von Dylan Bowman, im Free Trail Podcast und denke so, ah ja, nee, Single Track ist es. Oh Gott, ich glaube, ich habe es gerade verwechselt. Single Track, nicht Free Trail. So oder so, auf jeden Fall ein Modell, was ich auch gerne mal testen würde. Und der Normal, die Marke
Ja.
von Kilian Jornet, finde ich auch sehr spannend, weil es irgendwie relativ. Es klingt jetzt blöd, aber ist gar nicht so gemeint. Es sind simple Schuhe. Also es ist einfach
Ja.
Außensohle, Mittelsohle, Obermaterial. Und mehr halt nicht gar keine große Technologie da jetzt reingesteckt, gar nicht zu verkompliziert, sondern einfach so die bewährten Bestandteile in guter Qualität, sehr robust, finde ich auch immer noch eine gute Option.
Und sogar vernäht noch im Jahr 2026. Also das ist wirklich ein Faktor für Fokus auf Langlebigkeit. Ja. Finde ich auch ganz gut, Normal. Und was mich auch noch überrascht hat, letztes Jahr, weil ich gerade nochmal durchgeschaut habe, Actarix. Wie
der
simpel,
Norman.
Ja, genau, wie simpel der Schuh ist, wie schön er ist in ganz schwarz und wie er einfach auch funktioniert. Also,
ja, ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, dass ich mit Actarix ein paar Tage in Chamonix unterwegs war, mit Philipp Reiter unterwegs war und wir haben da ein cooles Abenteuer erlebt und da hatte ich diesen Schuh auch an und tatsächlich, wie es dann so ist, man kriegt den Schuh, man zieht ihn das erste Mal an und ich glaube, die erste Etappe waren gleich 35 Kilometer, die wir gelaufen sind, irgendwie sowas. Und bis dahin hatte ich den Schuh nie an und war wirklich sehr überrascht, fand den großartig und so typisch Actarix auch einfach optisch total geil.
Ja, und er erinnert natürlich sehr an die ganze ältere Sens-Kollektion von Salomon auch, ne?
Stimmt.
Ja. Passform, simpel.
Ja.
Sehr schön. Zum Abschluss noch eine Frage, die ich hier, glaube ich, gar nicht geschickt habe. Oder vielleicht habe ich sie geschickt, ich weiß es nicht. Gibt es einen Laufschuh auf dem Markt, den es nicht mehr gibt, den du vermisst, den es unbedingt wieder geben sollte?
Es gibt also tatsächlich ein Modell, was ich in den letzten Jahren, ich hatte es zweimal und habe es sehr gehegt und gepflegt. Das erste Modell war irgendwann durch und dann habe ich das zweite aus dem Karton geholt. Hoka Mafate Speed 4. Der hat mich total überzeugt und den gibt es nicht mehr. Also es gibt einen Mafate X und einen Mafate 5, die aber ganz anders sind als der Mafate Speed 4. Und ich würde mich über eine Neuauflegung des Mafate Speed sehr freuen, der einfach genauso ist wie der Mafate Speed 4.
Ja.
Also war für mich so ein Schuh einfach diese Vibram Mega Grip Außensohle. Das ist wie so ein Gecko, konntest du damit die Wände hochlaufen gefühlt. Also der Schuh hatte immer Grip im Matsch, im Trockenen, auf nassen Steinwurzeln. Gar kein Problem. Passform bei mir. Tipptopp, komfortabel, direkt, ich fand den großartig. Ich hatte mal ein Gespräch mit Katharina Hartmut, so Deutschlands beste Ultra-Trail-Läuferin. Und die ist auch Hoka-Athletin und die schüttelte nur den Kopf, als ich ihr sagte, dass mein Lieblings-Hoka-Modell der Mafate Speed ist, weil ihr der Schuh viel zu indirekt sei und was auch immer. Wir waren uns da nicht einig und das zeigt auch wieder, wie unterschiedlich da so die Wahrnehmung ist. Ein Schuh, den ich feiere, hat dann die Hoka-Profi-Athletin quasi abgelehnt.
Vielleicht war sie verantwortlich dafür, dass er rausgeflogen ist.
Ich glaube nicht. Aber hast du ein Modell?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin aktuell ganz schön happy, wie sich der Markt entwickelt und finde es aktuell auch voll cool, dass man immer noch so überrascht wird und vermisse irgendwie gerade keinen. Ich bin einfach glücklich und wollte mir jetzt auch keinen irgendwie aus der Rippe schneiden. Wir hatten früher mal so ein Adidas-Modell, irgendwie ein Acrylic, nee, es war da kein, auch so eine Speed-Variante, würde ich jetzt nicht mehr gerade ganz zusammenbekommen vom Namen, aber durch diese aktuelle Entwicklung bei Terex vermisse ich da eigentlich auch nicht wirklich viel, deswegen.
Welchen meinst du, war das dieser pink-grüne?
Ja.
Ja, der hieß auch Speed Ultra.
Auch Speed Ultra?
Ja.
Ja, okay.
Ich glaube.
Dann war es der.
Der hatte aber der komplette Gegenteil von dem jetzigen Speed Ultra. Der war nämlich komplett flach, gar keine Platte drin, einfach so ein, ja, eigentlich wieder Salomon 1 Pro irgendwas.
Ja, genau. Also
flach direkt,
dann war's schmal. Der. Ja. Noch nicht zu hochgebaut, ne? Lightweight-Dämpfung drin.
Ja.
Den haben wir alle in so unserer Gang hier gehabt. Und
der war richtig cool, das stimmt. Der war richtig, richtig cool. Das ist natürlich, das fehlt schon, aber das höre ich auch immer wieder von unseren Leserinnen und Lesern, dass sich viele wieder so simple, flache Modelle wünschen. Egal ob auf Trail oder Straße.
Ja,
die Entwicklung geht halt zu diesen weichen, hohen Schuhen, reaktive Mittelsohlenmaterialien, die es halt früher nicht gab. Da gab es EVA fertig, heute gibt es da halt ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Und da sagen schon einige, dass sie das so ein bisschen vermissen. Und da ist die Auswahl sowohl auf der Straße als auch im Trail tatsächlich dünn bzw. nicht existent.
Ja. Gehe ich mit. Aber ich denke, da wird sich auch noch wieder was bewegen, hoffentlich. Also es gibt ja ein paar Spannmodelle da draußen und ich denke, die kommen eigentlich auch gut an. Und ja, ich glaube, das Ziel sollte auch sein, diese Eigenschaften in flachere Modelle zu bauen. Also, aber gut.
Ja, die Mittelsohlenmaterialien funktionieren halt nur mit einer bestimmten Menge an Material, mit einer bestimmten Höhe und Breite. Ansonsten müsstest du halt wieder auf andere Technologien setzen, aber da kommt sicherlich was. Ich meine, nie gab es so viele Marken im Trail-Bereich, also dezidierte Trail-Running-Marken, und halt jeder Hersteller hat ja inzwischen mehrere Trail-Modelle im Portfolio. Das gab es natürlich alles früher nicht. Jetzt gibt es auch noch irgendwie Wandermarken wie Keen und Lowa, die jetzt auch Trailschuhe machen.
Ja, steht auch gerade hier noch bei mir im Büro. Die Keen-Schuhe müssen noch fertig geschrieben werden. Ja.
Ein Modell habe ich ausprobiert und war total überrascht. Also da hatte ich Zweifel, ob das was ist, und angezogen und sofort für gut befunden.
Ja, ein Modell hat mich auch richtig geflasht, aber ich kriege gerade den Namen nicht zusammen.
Ich auch nicht.
Kommt demnächst auf jeden Fall auch auf dem Blog bei uns.
Ja, sehr gut.
Cool. Henning, wir haben stolze 1 Stunde 28 und 48 Sekunden gesprochen. Ging vorbei wie im Fluge. Also ich hoffe, ihr konntet draußen ein bisschen was mitnehmen. Auch wenn wir vielleicht ein, zwei Mal ein bisschen gesprungen sind, aber so ist es nun mal, wenn man dann in der Thematik drin ist und jemand gegenüber sitzen hat, der auch ein bisschen Bock drauf hat. Und da, ja, springt man dann gerne mal zwischen zwei Punkten und dann kommt das Modell noch in den Sinn und das noch, um es irgendwie veranschaulich zu erklären. Also ja, genau. Also wie gesagt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben guten Input zusammengebracht, um vielleicht einen anderen besser da rauszuschicken und den passenden Trailschuh für sich zu finden oder halt einfach ein bisschen besser reflektieren zu können, was er denn vielleicht für die Trails benötigt.
Genau. Hoffe ich. Auf jeden Fall, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich war auch das ein oder andere, was man irgendwie mitnehmen kann, dabei. Und ansonsten waren es halt jetzt quasi 1,5 Stunden Unterhaltung aufs Ohr. Ist auch nicht das Schlechteste, was man so haben kann bei einem langen Lauf.
Ja, genau.
Und ja, vielen Dank, dass du mich da angefragt hast. Und dann drücke ich dir jetzt mal Daumen für deinen Transvulkanier.
Ja, danke dir. Ich drücke dir auch die Daumen für dein Rennen jetzt, zeitnah. Ich hoffe, dass die Schuhwahl passt und ich dann einen guten Lauf auf Strava sehe. Ja.
Ja, also das ganz große Ding bei mir kommt im Sommer. Das ist der Lavaredo Ultra Trail, das ist in diesem Jahr mein Fokusrennen. Jetzt der Ruhr-Eifel Trail bei mir in der Heimat. Das wird eher eine Trainingsveranstaltung.
Okay. Genau. Ja. Und sehen wir uns eigentlich beim ZUT? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen dieses Jahr.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich in diesem Jahr nicht beim Zugspitze Ultra Trail. Dafür bin ich in Chamonix beim UTMB. Da werden dann sicherlich auch wieder viele Hersteller neue Modelle vorstellen. Das ist ja inzwischen tatsächlich so im Jahr das
Highlight, die meisten dafür
irgendwas releasen, ihre Highlight-Modelle. Da kommt sicherlich was.
Ja. Ja, cool, vielleicht fange ich dich ja nochmal ab nach dem UTMB und guck mal, wann wir eine News-Folge machen können oder ähnliches. Cool, ich danke dir, Henning, für deine Zeit, wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis bald mal.
Jo, bis dann, mach's gut, tschüss.